Haben wir letzte Woche angefangen. Läuft ja. So, wir hatten die letzten Wochen die Ordnung Gottes und haben gelernt und gesehen, dass es wichtig ist, sich der Ordnung, die Gott gibt, unterzuordnen und sich dort einzufügen. Das größte Problem ist, wenn man ein Problem mit Autorität hat, ne? Wir haben die verschiedenen Bereiche gesehen mit unseren Mitmenschen oder in unserem Umfeld, wo Gott bestimmte Ordnungen gegeben hat. Nicht nur in der Gemeinde, auch außerhalb der Gemeinde, ne? Wir haben gesehen die Ehe, das Verhalten vom Mann zur Frau und das Verhalten von der Frau zum Mann, ne? Und wir haben gesehen auf Arbeit, der Beruf, wie wir uns dem Chef unterordnen sollen oder was der Chef für Ordnung bekommen hat, wie er seine Angestellten behandeln soll. Wir haben die Ordnung zum Staat gesehen, wie wir uns dem Staat unterordnen sollen und gutes Zeugnis sein sollen, gute Früchte. Wir haben die Ordnung in der Gemeinde gesehen, dass auch hier Gott bestimmte Ordnungen und Regeln gegeben hat, und die Ordnung zu Nichtgläubigen. Ne? Und außerhalb von Gottes Ordnung ist Chaos. So, das ist ganz wichtig. Das musste ich lernen gleich am Anfang. Weil ich war das wandelnde Chaos. So kam ich zu Jesus. Und er hat Schritt für Schritt Ordnung gemacht. Und mir eine Liebe gegeben für seine Ordnung. Für seine Bestimmung. Für seine Art, Dinge zu regeln. Und das ist wohltuend. Weil die Welt ist Chaos. Alles außerhalb von Jesus Christus ist Chaos. Selbst wenn eine Art von Frieden dort ist, durch religiöses oder gutes Tun oder sonst was, ist Chaos. Dort kommt keine Seelenruhe und Seelenfrieden rein auf Dauer. Also möchtest du ein gesegnetes Leben haben, auch hier auf Erden, und Frieden haben und Freude, dann unterordne dich. Das ist das, was Jesus uns allen gelehrt hat. Wenn du groß sein willst, und groß zu sein heißt nicht Macht zu haben, sondern groß zu sein bedeutet in meinen Augen, Verantwortung tragen zu dürfen. Mehr Menschen zu erreichen und mehr Früchte zu bringen, tiefer sehen zu können in Gottes Reich und sein Denken. Wenn du groß sein willst im Gottes Reich, viel von Gott haben möchtest in deinem Leben, dann musst du erstmal lernen, demütig zu sein und dich unterzuordnen. Und so gibt uns Jesus, sagt er, immer kleine Sachen und sieht, ob wir uns unterordnen und demütig sind und dort treu sein lernen. Und wer Treue lernt, bekommt mehr und wird größer. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um zu dienen, nicht um zu herrschen. Obwohl er herrscht. Er hat doch, als er hier war, als Mensch geherrscht. Er ist Gott. Aber er hat das nicht ausgenutzt, sondern er hat gedient, hat geliebt, hat gelehrt, hat geleitet, getröstet. Hat die Fehler aufgedeckt, und die dunklen Seiten, hat das Chaos laut gemacht und hat seine Ordnung gegeben, sodass die Menschen wieder zurückkommen in diesen Frieden mit Gott. Und so haben wir hier Petrus gesehen, der an die Verstreuten schreibt, die jetzt ohne Gemeinde sind und sich neu finden müssen in der Welt, an fremden Orten, weil hier eine Verfolgung ist, und sagt zu ihm, aber nicht ohne ordentlichen Wandel. Und so gibt er ihnen Ratschläge, wie sie ihr christliches Leben leben können in der Welt. Auch in Bereichen, wo es vielleicht keine Gemeinde gibt, wo man vielleicht, wenn man gesegnet ist, einen Christen findet, mit dem man beten kann. Ne? Und auch die Gemeinden, die dort entstanden sind, diese kleinen, damit wirklich alles ordentlich ist und sie ein gutes Zeugnis sind für die Heiden. Ne? So dass Jesus verkündigt wird und gesehen wird. Wir haben letzte Woche gesehen die Frauen, und das fand ich echt beeindruckend, weil wir sind alle Frauen, die Braut Jesu, ne? Auch wir Männer. Von daher, das, was hier für die Frau zum Mann gilt, haben wir gesehen, das gilt genauso für uns Männer unter Jesus. Also im Endeffekt müssen wir uns alle unterordnen. Ne? Gleicherweise sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen, damit, wenn auch etliche sich weigern, dem Wort zu glauben, sie durch den Wandel der Frau ohne Wort gewonnen werden. Das hat mich begeistert. Ich bin jetzt nicht so der große Fan von, ja, wir können schweigen nur durch unsere Liebe, durch unser praktisches Tun und unser Netzsein und Lichtsein in der Welt, kommen alle zum Glauben. Daran glaube ich nicht, weil die Bibel auch sagt, Wie sollen sie zum Glauben kommen ohne Prediger? Ne? Die Menschen müssen die Wahrheit hören, um sich dann überhaupt zu entscheiden. Ja. So, aber trotzdem ist unser Wandel wichtig und bewirkt einiges, weil der Wandel der Frau führt dazu, dass der Mann anfängt dann zu fragen. Und dann ist das Herz offen und die Frau fängt an zu erzählen. Ja. Und der Mann bekehrt sich, weil er sieht, ja, das ist was mir fehlt. Meine Frau hat sich bewiesen und so müssen wir uns als Braut Jesu auch beweisen. So, ich kann mich nicht benehmen wie die Welt und denken wie die Welt und reden wie die Welt so, und dann annehmen, dass irgendjemand zu mir kommt und dann nach Jesus fragt. Ja, so, wir sind der Unterschied in der Welt, sagt Jesus. Wir sind dieses Licht. So wie Paulus sagt, wir sind diese Sterne in dieser Dunkelheit. Ne? So, und die Menschen kommen zum Licht, so wie die Motte zum Licht fliegt. Ne? Von daher ist es wichtig, wie wir wandeln, wie wir denken, wie wir reden, wie wir handeln und entscheiden. So, also das ist auch für uns hier eine Ermutigung. So, wir haben gesehen, alles, die ganzen Ordnungen, die er gegeben hat, sind für andere. Mein Umgang mit anderen, den ganzen Wirkungskreis, den Gott mir und jedem von uns gibt. Ne? Das ist wichtig. Und irgendwo ist nirgendwo ein Ort gegeben, laut der Liste hier, den letzten zwei Kapiteln, wo ich gottlos sein kann. Überall muss ich mich gleich bemühen, Jesus zu leben und ihn zu suchen. Das ist wichtig. Bei mir der größte Fehler war, das zu Hause nicht zu tun. Weil du hast dein christliches Leben, ne, und als Missionar bist du immer irgendwie, hat was mit Jesus zu tun und mit Gott und mit Dienen und mit Menschen und mit Evangelium verkündigen und bla und beten. Bibel lesen und verkündigen und so weiter. Und da ist die Gefahr sehr groß, dass wenn du dann nach Hause kommst und deine Wohnungstür schließt, ne, dass du dann Jesus ablegst und an die Garderobe hängst und dann Stefan bist. Ne? Also du bist nicht Stefan, aber ich bin's. Ne? Aber auch zu Hause ist es wichtig, dass wir da nicht reinfallen, sondern dass auch wir dort einen ordentlichen Wandel haben. Selbst wenn wir Single sind und allein leben. Ne? Weil Gott hat uns befohlen, ihn zu lieben und unsere Nächsten zu lieben, so wie uns, also auch uns zu lieben, diese Agape-Liebe. Also selbst wenn ich nur alleine bin auf einer einsamen Insel, verlangt Gott, dass ich mich liebe in seiner Liebe. Das heißt, ich nur das Beste für mich nehmen. Ne? So, von daher kann ich mich nicht rausreden. Und von daher ist unser Leben ein ständiger Kampf. Ne? Und trotzdem muss ich sagen, obwohl man ständig am Kämpfen ist mit seinem Fleisch, mit seinen Lüsten, mit den Versuchungen, die kommen und dem Druck und die Anfechtung von außen, ist doch, wer sich unterordnet und das annimmt und demütig lebt vor Gott, seinem Schöpfer, ist da eine Menge Frieden und eine Menge Freude, selbst im Leid. Ne? Viele von uns haben das schon mehrmals erfahren. So, dass gerade wenn der Druck am größten ist und man sich birgt unter dem Schatten seiner Flügel, so, unter seinem Wort und im Geist, ein Gebet, so, dass man wirklich ablegt und vertraut, dass man da wirklich Freiheit erlebt, ne? Wo die Gottlosen Knechtschaft erleben und Gewalt für ihre Seelen. So, also lass uns weiterlesen, Vers 8. Endlich aber seid alle gleichgesinnt. Was mir beim Petrusbrief auffällt, ist, dass immer wieder diese Brüderliebe rauskommt. Ne? So, immer wieder erwähnt er das an Stellen, die total unsinnig sind. Haben wir schon gesehen, aber er bringt es immer und immer und immer wieder. Ne? So. Und was zur Brüderliebe gehört, ist, dass wir alle gleichgesinnt sind. So. Ist eine Einstellung. Er sagt zum Schluss: Endlich seid alle eines Sinnes. So. Und das findet man leider nicht überall. Ne? So, weil jeder sich selbst und seinen Doktrinen und seinen Ansichten und seinen Bereichen, wo Gott ihn speziell gelehrt hat, die Schwergewichte, die jeder von uns hat, ne? Bei dem einen ist es Liebe, bei dem anderen Heilung, bei den anderen, was weiß ich, so, ne? Gottes Wort und die Lehre, bei den anderen die Gesetze und die Heiligkeit und die Reinheit, bei den anderen das Evangelisieren und die Verlorenen, so, und jeder von uns hat Geistesgaben bekommen, bestimmte Schwerpunkte, wo Gott uns speziell mit sich nimmt, so wie er seine Jünger, seine drei genommen hat, immer mal für sich, ne? So, und so werden wir auch außerhalb vom Gottesdienst und der Gemeinschaft einzeln gelehrt von Gott. Und das ist gut. Ja. Aber wie kann man dann gleichgesinnt sein? Das heißt nicht, wir sollen alle das gleiche denken und die gleiche Doktrin haben und von der gleichen Lehre begeistert sein, das gleiche Schwergewicht haben, sondern gleichgesinnt zu sein bedeutet, dass wir alle eines Sinnes sind auf Jesus Christus gerichtet. Dass wir Frieden haben, weil er Frieden ist. Und somit kann ich Frieden haben mit meinen Geschwistern in der katholischen Kirche oder in der evangelischen Kirche oder sonst wo, mit den Baptisten oder mit den Liberalen, so mit allen, die gleichgesinnt sind, kann ich Gemeinschaft haben und Frieden haben. So, alle, die gesinnt sind auf Jesus Christus als Haupt und als einzigster Weg, so als Erlöser und als Bezahlung, als Unterpfand, jeder, der von neuem geboren ist. Und das ist schön. Und ich sehe die Christenheit auch in mir, weil ich bin nicht christlich aufgewachsen, alles, was ich gelernt habe, kommt von Christen. Was der Umgang mit Christen zu tun hat, meine ich jetzt, nicht die Lehre. Und da kommt es drauf an, mit welchen Menschen du zusammenkommst. Ne? Weil manche sind so gesinnt, andere so. Die einen verteufeln alles, die anderen nur manches. Ne? Und andere, denen ist total egal. So, ist alles super, komm ins Boot. Ne? Auch wir unterstehen ja nicht Menschen, sondern Gottes Wort und seinem Geist. Und so sagt Petrus auch hier so, es ist egal, was du gehört hast, so konzentriere dich, gucke, worum es wirklich geht. Und von daher ist es wichtig, gleichgesinnt zu sein und zu wissen, worum geht es denn wirklich im Christentum. Und es geht darum, dass wir errettet sind und erlöst und bezahlt durch das kostbare Blut Jesu Christi. Und jeder, der es annimmt, ist errettet und von neuem geboren. Jeder, der nicht loslässt, sondern auf dem Weg Gott folgt mit seiner Intensität und mit den Gaben, die Gott ihm gegeben hat. Das ist wichtig. Ansonsten gibt es Chaos und Unruhe. Das ist eine Ordnung, die Gott gegeben hat und ohne die gibt es keine Gemeinschaft. Da gibt es nur einzelne Herden, so, und die Sekten gleichen. Und das macht krank und ist ungesund. Und nein, das heißt nicht, ich muss mit allen konform sein und ich muss mit jedem gleich ins Bett springen, so ungefähr, ne, und sagen, ja, wir sind alle super und komm und lass. Das klappt so nicht. Ich habe das oft erlebt, selbst wenn alle auf Jesus gucken und da eine Einheit ist in Christus, gibt es Unterschiede und die muss man einfach akzeptieren. Ja. Ich akzeptiere die Ansichten von euch, auch wenn ihr vielleicht anders denkt in manchen Bereichen als ich. Aber das heißt nicht, dass wir unsere Ansichten verschmelzen müssen zu einem Mittelpunkt. Ja. Weil das ist auch wieder krank. Also lasst uns akzeptieren, dass der Heilige Geist in jedem neugeborenen Menschen ist und er jeden speziell leitet, lehrt und tröstet. Ne? Und so kommen wir in eine Gemeinschaft und dann ist es egal, ob wir uns nerven oder ob wir den doof finden ob er uns anbiedert oder sie oder was auch immer. Das ist dann total nebensächlich geworden, weil wir gucken, wenn wir uns treffen, dann ob jetzt hier an diesem Ort oder in anderen Gemeinden, wenn wir die besuchen oder in der Stadt, Brüder und Schwestern treffen, wir sehen Jesus Christus dort innewohnen, die Gnade, die er diesen Menschen gegeben hat. Und so können wir zusammen beten. Und so können wir zusammen segnen, so einen Frieden halten. Ne? Seid alle gleichgesinnt. Seid mitfühlend. Und auch das ist wichtig. Und die Gefühle sind ein kostbarer Schatz. Ich bin dankbar dafür, dass Gott Gefühle geschenkt hat. Das hat er auch den Tieren geschenkt, zu fühlen. Ich habe einen Hund und einen Kater. Ich weiß nicht, wie viele Hamster. Ich hatte Meerschweinchen und Hasen und keine Ahnung, so viel, was kreucht und fleucht. Und ja, die fühlen, haben Emotionen, sind verschiedene Charaktere. Und wenn mein Hund genervt ist, dann zeigt er mir das. Und wenn mein Hund spielen will, dann zeigt mir es auch. Ich sehe, wann er traurig ist und wann er Freude hat. Gefühle sind was Wichtiges und leider kann das die ganze Schöpfung akzeptieren, auch die Gottlosen, nur oft die Christenheit nicht. Warum haben so viele Christen Probleme mit Gefühlen, Emotionen, Leidenschaft? Gerade die, die es besonders ernst meinen, da findest du das oft. Und so sind sie unmenschlich geworden und einfach nur noch Konstrukt. Ein unwirkliches Konstrukt, weil wir alle wissen, wir sind Menschen. Und es ist gut, Mensch zu sein. Ich habe mich bekehrt, bin von neuem geboren und ich bin Mensch geblieben. Selbst als neue Schöpfung und in alle Ewigkeit werden wir Menschen sein. Ne? So, von daher ist es Gift, wenn man zulässt, unmenschlich zu werden. Ne? Du siehst es oft bei gesetzlichen Menschen, bei religiösen Menschen, dass sie sich schämen dafür, menschlich zu sein. Das ist dumm. Weil gerade das ist doch die Schönheit, die uns so ausmacht. Ne? Das ist die Seele, die zu Gott schreit. So, das sind wir, unsere Persönlichkeit. Ne? Und Gott hat gesagt, lieb mich mit deiner Seele. Ne? Nicht nur mit dem Herzen, sondern dass du Platz machst für mich und für andere so und dich frei machst von deinem Besitz und von dem, was du so festhältst und deine Rechte und das, so ein lieb mich mit deinem Herzen, lass mich da rein und lass mich das verwalten. Ne? Und lieb mich nicht nur mit deinen Gedanken, sondern mit deinem Wissen und mit deinen Überzeugungen, mit deinen Erfahrungen, die du gemacht hast. So ein, auch da will ich Platz haben und da möchte ich einräumen und freisprechen und da möchte ich frei machen und dir neue Gedanken geben. Gedanken des Ewigen. Gedanken, die Segen sind und Licht. Und ja, ich will, dass du mich mit deiner ganzen Kraft liegst, sagt Jesus. Ich will, dass du aufstehst und was tust, dass du arbeitest und dich mühst. Ne? Um meines Namens willen. Und das ist anstrengend, oder? Jesus nachzufolgen ist anstrengend. Das ist Arbeit. So ein jedenfalls für die, die Jesus folgen, ist es das. Ist mühsam. Und oft kommst du an deine Grenzen. Ne? Es ist geistlich anstrengend. Du versuchst ins Gebet zu gehen und andere mitzunehmen und dort zu bauen. Aber sobald du ins Gebet gehst, kommen Gedanken, ne? Und Ablenkung. So, das Wichtigste ist am meisten angefochten. Das muss man sich merken. Und ich glaube persönlich, aus meiner Erfahrung, vielleicht stimmt es auch nicht, aber für mich ist, denke ich, das Wichtigste das Gebetsleben und die Anbetungszeit, die Dankbarkeit und die Ehre, die man zu Gott bringt. Das ist am meisten angefochten, wenn ich Gott suche. Ne? So. Aber wir sollen mitfühlend sein. Und Jesus, Gott hat uns gesagt, so, lieb mich mit deiner ganzen Seele. Und die Seele, das ist die, der Mensch, der zu Gott ausruft. Lobe den Herrn, meine Seele, hat David immer wieder gesagt. So, die Seele ist das, die in die Ewigkeit kommt und dort bleibt. Die Seele ist das, die sich sehnt nach dieser Gemeinschaft, nach dem Vater, so, nach Frieden, nach Freiheit. Die Seele ist betrübt von uns, nicht unser Geist oder unser Herz. So, wir sind die Seele. Der Rest ist der Körper, der uns trägt und die Werkzeuge, die wir brauchen, um zu funktionieren. Aber die Seele ist das, was fühlt. Und die kann betrübt sein und traurig und Angst haben und zweifeln. Die kann sich aber auch freuen und stark sein und jubeln und preisen. So, ne? Seid mitfühlend. Und ich habe so viele Roboter gesehen. Ne? Christus. Heilig. Amen. Gott, ich liebe dich. So, und das ist schade, weil du kommst in diesen Kreis rein und du hast das Gefühl, derjenige tippt dich die ganze Zeit an allen möglichen Stellen deines Seins. Du bist weich, das ist weich, das ist weich, ne? So, und du musst Stahl werden, so. Und das ist schade, weil du merkst, dass die Anbetung flöten geht, ne? Dass die Gebete unmenschlich sind, ne? Da könnte ich auch einen Psalm oder einen Sprüche vorlesen, so, und es kommt das Gleiche raus, so. Das habe ich geliebt, so, und dass ich von Anfang an die Bibel lesen durfte, dass mir das gesagt wurde, lies die Bibel. Lass dich lernen vom Heiligen Geist, so, und weil da drinnen sehe ich nur Menschen. Ganz normale Männer, wie ich es bin. Deppen. Ständig was falsch machend, ständig eine falsche Entscheidung treffend, aber Männer und Frauen, die trotz ihrer Schwachheiten, ihrer Deppheit zu Gott schreien und sich sehen, die Seele schreit nach Gott und sucht und deswegen konnte er segnen. So, verlier nicht deine Menschlichkeit, sei mitfühlend. Und wenn du mitfühlend bist, dann bedeutet das, du fühlst für jemanden anderen. Das ist eine Sache, da geht es nicht um mich, ja, ich habe Angst oder ich mache mir Sorgen oder ich bin so dankbar und du bist so toll, ich preise dich für alles, was du tust. Sondern wenn ich mitfühlend bin, dann heißt es, ich lasse Platz in meinem Leben für jemand anderen. Und ich investiere auch meine Seele, meine Leidenschaft und meine Kraft da rein, den anderen zu segnen. Und wenn da jemand sitzt, der trauert, dann komme ich nicht an wie ein heiliger Depp und sage, Gott mach das, du weißt doch, alles dient zum Guten. Und geh wieder. So, ne, weil im Endeffekt sitzt du da, da heult jemand, ist zerbrochen und ihm fehlt es gerade an Glauben, du machst, ne, so, hab's nicht so mämmig, sei stark und mutig, so, so, Wenn ich mitfühlend bin, dann weine ich mit dem Weinen und ich bin dankbar, dass Gott uns den Vers gegeben hat in der Bibel. Ja. Weil man oft annimmt, wir müssen mit dem Weinen, keine Ahnung, hart sein, aber das ist Quatsch. Wir sind Menschen. Und Gott liebt das. Warum? Weil er uns so gemacht hat. So, und ich bin froh, dass auch Gott mitfühlend ist. Er hat uns ihn ähnlich gemacht. Du siehst es beim Heiligen Geist, den wir betrüben, wenn wir sündigen oder ungehorsam sind. So, auch Gott fühlt. Ja, wir sehen es mit dieser großen Freude, wenn sich einer bekehrt, dass gleich ein Fest da oben ist, eine Party. Das musst du dir reinziehen. Das ist ein Punkt, der mich nie loslässt, weil Gott sitzt auf dem Thron und feiert. Ne? Er macht ein Fest. Und da sitzt Gott nicht da, wie sich das manche Christen vorstellen, so gefühllos, steif, immer einen ernsten Blick und alles kontrollierend, sondern so ein Gott macht eine Feier und ein Fest und er freut sich. Ne? Das ist ein Gott, den ich liebe. Also lass nicht zu, dass du zu einem Roboter mutierst. Ne? Seid mitfühlend, seid voll brüderlicher Liebe. Da kommt es wieder. Ne? Warum ist das so wichtig? Haben wir schon mehrmals gesehen. Ich sage es aber nochmal, weil Petrus ist auch wichtig. Ne? Brüderliebe bedeutet, dass ich mein Leben investiere für meine Geschwister. Ich sterbe mich selbst für euch. Ne? Und da kannst du zum Gottesdienst kommen und vielleicht denkst du so, also für die Deppen will ich jetzt aber nicht sterben oder irgendwas aufgeben. So, ne? Ich komme lieber her und segne mich selber. Das kannst du machen und du wirst gesegnet rausgehen. Aber der Segen wird schnell verfliegen und du wirst schnell vergessen und es wird nicht viel Frucht bringen in dein Leben, nichts verändern. Warum? Weil Völlerei, kennst du doch. Men's only. Wir treffen uns zum Männerabend, wir essen wie die Blöden. Aber um dann wirklich das wahre Wort aufzunehmen und ne, das ist schwer, weil wir sind einfach zu voll gefressen und du kannst einfach nicht mehr zuhören. Du wirst müde und die Predigt wird länger und länger. Ne? Und so ist es halt auch, wenn wir zum Gottesdienst kommen, total egoistisch, selbstbezogen. Das macht auch keinen Sinn, also, weil im Endeffekt ist es Völlerei. Du kommst nur, um satt zu werden und gehst. Und du wirst schnell Hunger haben, bitte. Und die Brüderliebe bedeutet, ich komme in die Gemeinschaft zu den Brüdern und Schwestern. Die Brüderliebe bedeutet, ich komme in die Gemeinschaft, um was zu tun. Ich komme in die Gemeinschaft, um was Gutes den anderen zu tun. Erhebt den anderen höher als sich selbst. Das ist Liebe. Praktisch. Also wer Segen nicht wegschmeißen will, sondern Segen erfahren möchte, kommt zum Gottesdienst vorbereitet. Frag vorher an Gott, ja, ich möchte gerne benutzt werden. Und du wirst es sehen, du wirst benutzt. Vielleicht nicht immer im großen Maße und oft sehr natürlich und wir kriegen es gar nicht mit, aber Gott benutzt uns für den anderen. Und ich glaube, Gott wirkt sehr natürlich, gerade in Deutschland momentan. Aber er wirkt und er redet. Da wo zwei zusammen sind, ist er unter uns. Das bedeutet, wenn du mit einem Bruder oder einer Schwester zusammenkommst, redet Jesus. Mehr nicht. Von daher, liebt die Brüder. Das bedeutet auch, lieb die Gemeinschaft, suche Gemeinschaft. Gib ein bisschen von deinem Leben auf für deinen Nächsten. Und zuallererst das Haus der Hausgenossen, ne? Steht irgendwo. Zuallererst die Gemeinde, bevor man sich noch entäußert, was wir machen müssen für den noch nicht Erretteten. Also muss das Herz größer sein und als erstes für das Haus Gottes. Voll brüderlicher Liebe, barmherzig. Auch ein wichtiges Wort, wo ich vergessen habe, was es bedeutet. Ich bin gerade durcheinander. Ich würde jetzt sagen, mitfühlend oder weichfühlend oder nicht überhaben oder. Wenn ich barmherzig bin, jedenfalls definiere ich das so, vielleicht ist es falsch, dann korrigiert mich jetzt, dann kann ich es gleich in mein Mikro korrigieren. Aber für mich ist barmherzig, dass man sich da einfach investieren will und investiert. So, dass man zu jemandem kommt und einfach mitleidet, dass man einfach ein lauter Anteil ist, dass man einfach sich reinbringt. So, vielleicht ist es auch absoluter Schwachsinn, dann tut es mir leid. So, seid gütig. Und auch das ist wichtig. Wer Gutes sät, wird Gutes ernten. Wer Böses sät, wird Böses ernten. So. Und gütig zu sein ist was Wunderbares. Gut zu sein. Das Gute zu tun. Gutes zu bringen. Gutes zu leisten zu meinem Nächsten. So. Und wenn du jemanden siehst, der in Not ist, und du bist gütig, so, dann versuchst du, diese Not auszugleichen. Wenn du was hast, ne? Zum Ausfüllen. Und es ist wichtig, dass wir das Gute suchen und auch das Gute laut machen. Ja, so wie es in irgendeinem Vers steht, so diese albernen Witzeleien wo ich denke, das sind Witze, die unter der Gottellinie sind. Ne? Weil ich denke schon, wir dürfen Spaß haben und auch Witze machen so, und lachen. So. Aber es gibt halt Grenzen und die werden hier oft, ja, müssen wir alles lernen. Ne? So, oder all die Lügen oder dieses Tratschen oder sonst was tut nicht gut. Ne? Von daher ist es wichtig, dass ich auch das lerne, das Gute zu bringen und das Böse, was auf jeden Fall in mir ist, zurückzuhalten. Weil ich muss nicht alles zeigen, was ich habe oder bin, so, ne, nur weil es da ist. Das heißt nicht Schwachheit rügen, sondern also sei gut und bring Gutes, das was richtig ist. Vergeltet nicht Böses mit Bösen oder Schmähung mit Schmähung. Sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, Segen zu erben. Und das ist echt schwer. Also mir fällt es schwer, weil ich bin ein stolzer Mensch. Und wenn jemand kommt und nett zu mir ist, ist alles super. Wenn jemand kommt und mich ignoriert oder mich überhört, ist alles okay. Aber wenn jemand kommt und kritisiert oder ist gemein oder so, dass ich mich unten fühle, klein gemacht fühle, ne? So, dann merke ich schon, da kommt was zurück, ne? Das merke ich ja nur eher am meisten, weil da ist halt der Ort zu Hause, wo ich mich am schwersten in Jesus halten kann, ne? So, es geht uns wahrscheinlich allen so, aber du merkst es, da ist irgendein Punkt, du fühlst dich angegriffen, deine Frau sagt was und du weißt genau, nee. Und dann kommt der entscheidende Moment, wo du dich entscheiden musst, frage ich nochmal nach, hat sie das wirklich so gemeint? Oder wo du einfach anfängst, wie steht's hier? Vergelte Böses mit Bösen, Schmähung mit Schmähung, ne? Wo du anfängst zu kämpfen und dich zu verteidigen und dir groß was zu erklären, damit deine Frau endlich weiß, wie es wirklich ist, ne? So, und dann baust sich das auf, ne? Und wir kennen das ja. So, das soll aber so nicht sein im Reich Gottes, ne? So, wir mussten harte Wege gehen und manchmal streiten wir uns immer noch, aber es ist viel besser geworden. Warum? Weil das einfach dein Umfeld auch negativ beeinflusst. Jede Sünde, die du tust, hat Konsequenzen. So, manche lässt Gott nicht so groß werden, danke. So, aber jede Sünde hat eine Konsequenz. Und wenn es nur bedeutet, dass du bereit bist, die nächstgrößere Sünde zu tun, es gibt immer eine Konsequenz für jede falsche Entscheidung. Ja. Aber wir sollen Friedensstifter sein. Und Jesus hat gesagt, glückselig ist, der Frieden stiftet. Und auch da ist der Bereich, sich nicht zu verteidigen. Das ist schwer, weil da kommt halt der Mensch, der Stolz. Ne? Ich bin wichtig und ich habe einen Namen und der darf doch nicht einfach so beschmutzt werden. So. Von daher ist manchmal besser, einfach zu schlucken und es Gott zu geben. Und zu sagen, so wie es etliche in der Bibel getan haben, ja, der Herr wird richten. Ich brauche das nicht zu tun. Vergelte nicht Böses mit Bösen und Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil segnet. Und das ist schwer. In manchen Bereichen fällt mir das leicht. Da kommen Leute her, lachen mich aus oder nehmen mir was weg oder benehmen sich total herrisch oder überhoben oder ne, so ein gut. Na, du selbsternannter Pastor, du kleiner Laienprediger, du willst es wissen, ja, na, alles klar, schön. So, ne? Dann stehe ich da und denke so, oder deine Predigten sind scheiße, ne? Hatten wir auch schon hier. So, und dein Lobpreis ist scheiße. So, ne? Und da stehst du da und denkst so, ne? So, es tut halt weh. Aber auf der anderen Seite ist es schwer, dann dort zu sitzen und zu sagen, naja, dann danke und dann schenke ich dir jetzt ein Eis. Komm, wir gehen ein Eis essen. Oder komm, ich werde dein Auto putzen für dich. So, oder was auch immer. Ne? Zu segnen bedeutet, dass du jemand anderen beschenkst. Mit was Gutem. So, dass du Frieden stiftest für den anderen. Aber es ist so entscheidend und so wichtig und das ist krass. Jeder, der das gelernt hat oder lernt, weiß, was für eine Macht das hat. Wir haben immer Feinde und selbst der größte Feind in uns, unser Fleisch, aber wir haben immer Feinde außerhalb. So Leute, die Jesus nicht lieben oder ihn hassen. Ein großer Feind, der gegen alles Gute kämpft und alles Wirken Jesus vereiteln möchte. Der die Gemeinschaft zerreißen will, Freundschaften zerreißen will, Ehen kaputt machen will. Wir haben überall in allen Bereichen ist der Feind am Wirken. Ne? Und die Menschen, weil sie Kinder des Teufels sind, sind leichte Werkzeuge und werden benutzt. Ne? Und oft ist es dieses harte Herz, dieses ständige gegen sein Gewissen arbeiten, dass die Menschen so hart sind und einfach benutzt werden und nicht mehr fühlen. So scheint, als ob sie das Böse lieben. Ne? Aber ich bin mir sicher, alle Menschen hassen das Böse und trotzdem sehnen sich nach Frieden und nach Freude und nach Gerechtigkeit. Das kannst du sehen. Die Menschen sehen sich danach und strecken sich aus danach so, aber sie finden es halt nicht. Außerhalb von Jesus. Von daher ist es dumm, sich zu rächen. Oder dumm, Böses dann zu vergelten mit Bösen. Jesus hat das nicht gemacht. Guck dir sein Leben an. Er ist gekommen und er wurde von Kindheit an ausgelacht und beschmutzt. Als Bastard. Und war arm. So sein Leben lang, von Kindheit an, wurde geschmäht und verachtet. Natürlich gab es da immer Menschen, die ihn nicht geschmäht haben, sondern verherrlicht haben, aber die Masse hat es nicht. Ne? Das siehst du, wenn Jesus in sein Dorf kommt. Ne? Ja, guck mal, kennen wir doch, hier ist doch Josefs Sohn. Ne? So. Und dann kommt er und er kommt am Wirken und die großen Führer des Volkes, die Vorbilder, die Regierung von Israel, kommt zu ihm und verachtet ihn und schmäht ihn und tut ihm nur Böses, sucht nur, ihn umzubringen. Ne? Ihn schlecht zu machen und dumm dastehen zu lassen vom Volk. Aber Jesus bleibt beständig. Der segnet. Und ja, und da kannst du gut beobachten, was Segnungen auch sind. Und ich denke, das stimmt. Das bedeutet nicht, dass wenn jemand mich angreift, so wie die Pharisäer oder Sadduzäer Jesus angegriffen haben, dass man dann schweigt und lächelt und total Banane aussieht, als ob man auf Drogen ist und überhaupt nicht in der Realität, sondern dass man dann die Wahrheit spricht. Das ist Liebe. Ne? Die Liebe schämt sich nicht für die Wahrheit, sondern die Liebe erzählt die Wahrheit, egal was kostet. Ne? Und du siehst ja, wie er mit ihm redet. Und ich glaube nicht, dass das so aggressiv war, wie das manche Christen so immer in ihren Predigten so machen. Ich glaube nicht, dass so, na dann, Bruder, sondern ich glaube, Jesus war einfach ein ganz ruhiger Mensch und hat einfach geredet. Aber wollte ihnen aufzeigen, sie schockieren und er wollte ihnen zeigen, so, ihr seid wirklich auf dem falschen Weg. Ihr müsst gerettet werden. Dreht um. Und du siehst am Ende, manche sind umgedreht. Es hat gute Frucht gebracht. Ja. Also zu segnen bedeutet manchmal auch zu opfern, sich selbst und seinen Namen und gegenzusteuern und gegenzuwirken, aber mit Milde, mit Gnade und mit Sanftmut. Wir sind dazu bestimmt zu segnen, berufen, Segen zu erben. Und da fällt es einem doch viel leichter, oder? gibt Christen, die rühmen sich ihrer Stärke und rühmen sich Gottes Stärke. Und es gibt Christen, die rühmen sich gar nicht, und es gibt Christen, die rühmen sich ihrer Schwachheit. Und am gesündesten ist es, sich seiner Schwachheit zu rühmen. In meinen Augen bedeutet, so wie Paulus gesagt hat, weil du so guckst, so ein, ich rühme mich meiner Schwachheit. So ein, warum? Wenn ich mich meiner Schwachheit rühme, bedeutet das für mich in meinen Augen nur nicht, ja, ich bin Sünder und ich habe so viel Lust auf Versuchungen da einzugehen, sondern mich meiner Schwachheit zu rühmen bedeutet, ich weiß, wer ich bin. Und ich habe die Gnade angenommen, so, dass ich auch nicht besser sein kann. So. Ja. Und deswegen habe ich Hoffnung und wirke und bin bei Jesus und werde besser und heiliger. Ja. So. Gib ihm die Ehre für alle Kleinigkeiten. So. Wir sind berufen, Segen zu erben, und deswegen sollen wir segnen, wenn wir schlecht behandelt werden. Das ist wichtig. Jemand, der seine eigene Schwachheit, der seine Menschlichkeit, seine, die gefallene Natur nicht akzeptiert, lebt außerhalb der Gnade Gottes, weil er selber kämpft und versucht, sich selbst zu bauen. Habe ich oft erlebt. So, nee, ich kann Gnade geben, weil ich Gnade empfange, jeden Tag, immer wieder. Ich weiß, ich bin nicht besser und nicht klüger und nicht stärker und nicht schöner, sondern ich bin einfach ein Wurm, den Gott einfach rausgenommen hat, erwählt hat, für sich zu sprechen. Das hat er für uns alle. Ne? Er hat einfach die Dümmsten genommen, die Schwächsten, selbst wenn wir Ärzte sind oder so, ne, oder großen politischen Einfluss haben, ist total egal. Du kannst wissen aus Gottes Wort, du bist der Dumme und der Schwache. So. Und dich hat Gott genommen, um sich zu zeigen und zu offenbaren. Und das ist wunderbar. Also geht es gar nicht mehr um mich. So. Okay, und damit wir weiterkommen. Denn Vers 10, wem das Leben lieb ist und wer gute Tage sehen will, der bewahre seine Zunge vom Bösen und seine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich ab vom Bösen und er tue Gutes. Er suche den Frieden und ja, er jage ihm nach. Wem das Leben lieb ist und wer gute Tage sehen will. Da bin ich auch so dankbar für. Ich darf mein Leben genießen. Und ja, Jesus nachzufolgen, der Nachfolge ist Kampf und bedeutet Opfer, bedeutet ein Ausstrecken nach Heiligkeit und ein sich selbst verleugnen und sich selbst sterben, jeden Tag. Und trotzdem darf ich die Geschenke, die Gott gibt, genießen. Und das ist schön. Auch da gibt's manche, die hier sitzen, die sich das zu Herzen nehmen sollten. Ne? Es ist keine Sünde, das zu genießen, was Gott einem schenkt. Und wir haben einen Vater bekommen, der uns reichlich beschenkt. Es ist nicht so, dass Gott uns nur das Nötigste gibt, sondern Gott beschenkt uns alle reichlich. Ich habe mehr, als ich brauche. Ich lebe im Luxus, wenn ich so will. Ne? Gehe ein paar Häuserecken weiter, und da sieht es schon ganz anders aus. Hey, wir haben es echt gut. Und ich darf das tun. Ich darf mich an der Schöpfung freuen, Gottes. Ich darf rausgehen und die Natur genießen. Ne? Schätze das Leben nicht zu gering hier auf Erden. Und viele wünschen sich momentan weg und warten auf Jesus, dass er kommt, und ich will endlich sterben und alles. Ne? Aber das ist. Ich bin froh, dass wir einen Gott haben, so wie es in Sprüchen steht, wenn Gott dich reich macht, dann ja, danke ihm dafür. So, wenn du mehr Geld hast als andere, ja, sei froh, genieß es. So, gib's aus. Das Wichtigste, was Gott halt nur wichtig ist, ist, dass wenn wir unser Leben genießen können, alles läuft, wie es soll, und manche geht's echt gut, alles, was die planen, passiert. Ne? Und schön, gesegnet seist du. Amen. Ja, aber das Wichtige ist, wenn Gott aber in unsere Leben dann spricht, und sagt, okay, und jetzt kannst du mal nicht genießen, sondern jetzt musst du halt ein bisschen leiden und opfern oder was tun oder was geben von deinem Glück, dann nicht hart zu sein, sondern zu sagen, ja, gerne, klar, mache ich das. Ich bin froh, dass ich das Leben hier genießen darf. So, vor Jesus konnte ich das nicht. Bewahre deine Zunge vom Bösen und die Lippen vor Trug. Das ist schwer, weil manchmal ist man in Konfliktsituationen und spricht irgendwas nicht aus, was man eigentlich aussagen sollte, sondern oder man verbiegt die Wahrheit, um sich selbst zu schützen oder um andere zu schützen. Das Problem ist nur, wer sich Lug und Trüge hingibt, und das kann auch einfach lästern sein, wenn du jemand anderen hinterm Rücken schlecht machst. Und wenn du vor der Person stehst, aber lächelst, als ob alles okay ist. Ne? So, als ob es da überhaupt kein Problem gibt. Du vollkommen konform bist mit dem Leben. Es gibt so viele Arten, was unter Lüge und Trug reinfällt. Wir alle tun das immer wieder. Aber da kommt kein Segen raus. Es ist besser, nichts zu sagen, wenn man nichts Gutes zu sagen hat. Und es ist besser zu segnen und das Gute anzusprechen. Gutes reinzubringen in einer Beziehung, wenn da nichts Gutes ist. Suche den Frieden und jage ihm nach. Und all das, was Gott uns geschenkt hat, ist Frieden. Darum geht die ganze Sache. Frieden. Frieden mit unserem Schöpfer und auch Frieden mit unserem Nächsten und auch Frieden in uns selbst. Frieden ist wichtig. Nochmal, glückselig die, die Frieden stiften. Nicht nur selber Frieden zu haben, sondern Frieden zu bringen. Das hat Jesus gebracht, Frieden. Das ist der, was er in der Welt ausgestreut hat, Frieden. Das ist das, was er uns geben möchte, Frieden. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und umschrieben, ich gebe euch Frieden in eure gequälten und beängstigten Seelen. Dann ist eine Geistesgabe, Frieden. Dir steht, suche Frieden und jage ihm nach. Und wenn ich was nachjage, da gebe ich alles. Das will ich haben, deswegen jage ich ja nach. Ne? Ansonsten laufe ich nur hinterher, weil es mich eigentlich gar nicht so interessiert. Aber wenn ich irgendwas nachjage, dann kann ich an nichts anderes denken. Dann sind meine Augen nur da und suchen. Und dann, ne? So wie ich Dorit nachgejagt bin. Ne? Die wollte ich haben, das war meine Frau. Und da habe ich geguckt, ob irgendwelche Gefahren da sind, die vielleicht meine Frau verführen oder wegreißen können von mir. Ne? Und auch da kam Gott immer wieder rein und hat gesagt, nö, wenn es deine Frau ist, dann kriegt die keiner außer du. Bleib ruhig. Aber trotzdem, nachjagen bedeutet, es ist in deinem Kopf, es ist in deinem Herz, deine Seele ist beschäftigt damit und voller Leidenschaft dabei und du investierst alles, was möglich ist, mit deiner ganzen Kraft, um es zu erreichen. Und dieses Herz, diese Jagd, soll nicht Heiligkeit sein oder ein tolles Wissen, ne? Es ist ja schön, wenn man viel über Geschichte weiß, aber im Endeffekt bringst du auch nicht viel Punkte, ne? Außer dass du vielleicht Leute nicht zum Einschlafen bringst in eine Predigt wie ich. Aber ne? Das, worum es geht, ist Frieden zu stiften. Das hat die Welt nicht. Die Welt ist im Krieg. Und wir sind im Krieg und der Kampf ist ständig unsichtbar und doch spürbar und sichtbar. Und du bist Arzt, du weißt es. Die Seele ist krank und der Körper. Gott, dann durch den Körper wird sichtbar. Aber der Frieden hat im Herzen, ist gesund. Das kannst du auch am Körper sehen. Ein Mensch, der in der Seele ruhig ist und Frieden hat, in Gott und im Geist, der hat eine Ausstrahlung, da ist einfach Frieden da und da ist Kraft da und da ist Sicherheit und Ruhe und der Mensch sieht einfach gesund aus. Ne? Unser Körper sagt viel über das, wie unsere Seele fühlt und was mit unserer Seele ist. Klingt mystisch, aber es ist so. Ne? Von daher, acht auf deine Seele, dass da Frieden ist. Und wenn irgendein Bereich ist in deinem Umfeld, wo kein Frieden ist, mit irgendeinem Menschen, mit irgendeiner Situation, das kann dann dein Vater sein oder Mutter, stifte Frieden. Als ich zu Jesus kam, war ich zerbrochen. Und ich hatte eine sehr gespaltene Beziehung zu meinem Stiefvater. Da war immer Krieg. Und keine Aussicht auf Frieden, weil keiner von uns will das oder wollte das. Ja. Aber dann kam Jesus und hat mir die Gnade gezeigt und mir irgendwann die Gnade gegeben. Und dann habe ich erstmal für mich Frieden geschlossen und dann praktisch in Kraft. Das war heilend. Das tut gut. Ne? Soweit es geht, lebe mit allen im Frieden, sagt Paulus. Soweit es dir möglich ist, lebe in Frieden mit allen. So, warum? Weil das so wichtig ist. So, weil wir dazu berufen und bestimmt sind. So, und der, der Licht ist, ist ein Friedensstifter. Dass jemand, Frieden ist was Gutes. Da sind Reichtümer da. Da ist, stimmt die Wirtschaft. Das Land stimmt. Die Menschen sind freudig. So, niemand hat Angst oder Furcht. So, und das können wir bringen in die Welt. Frieden. Und hier geht es nicht um Frieden zwischen Regierungen oder Frieden zwischen Abtreibungsdingsgesetz und bla und dies und jenes, Homo-Ehe und bla, sondern Seelenfrieden. So, wir sollen Seelenfrieden nachjagen und auch nachjagen, dass unser Nächster Frieden bringt. Und das bedeutet, du investierst dich ins Leben, du hörst zu und du fragst und horchst. So, und du siehst, wie Gott Ordnung schafft. Frieden bedeutet Ordnung. Und da, wo Ordnung ist, ist kein Chaos. Also lass uns beten. Herr, ich danke dir für dieses neue Leben und dass da Kraft ist. Ich liebe deine Ordnung. Und ich denke gerne drüber nach, so was du sagst. Und warum du Sachen machst und vieles verstehe ich nicht. Aber trotzdem akzeptiere ich es und es tut gut. Es ist, als ob du ja die Dinge in mir aufräumst. Wir alle kennen das und wir alle wollen das mehr und mehr, Herr. So, und das. Da, wo es ordentlich ist, ist es übersichtlich. Ja, und da, wo Ordnung gemacht ist, da ist der ganze Plunder und der Müll schon rausgeschmissen. Da wurde schon aussortiert. Und so durchleuchtest du uns immer wieder, unsere Herzen, und sortierst aus und schmeißt weg und packst Neues rein, was gut ist. Und danke, dass du nie aufhörst, dass du uns treu bleibst, dass du unser Fürsprecher bist und dass wir uns mit Frieden einfach bergen können in dir und wissen können, dass du aus uns machst, was dir wohlgefällig ist. Ja, wir wollen den Weg gehen komplett. Aber ich danke dir auch so sehr für ja, die Oasen, für die Momente, wo man einfach glücklich sein darf und das Leben genießen darf, wo man die Dinge des Lebens genießen darf. Ja, wo du uns einfach rausnimmst und beschenkst mit Freude. Und danke dir auch dafür. Ja, und danke, dass wir keine Christusroboter sein müssen. Programmiert und herzlos und gefühllos, sondern dass wir barmherzig sein dürfen, weil du barmherzig bist, mitfühlend und so sanftmütig und gütig. Ja, das wollen wir auch. Wir wollen Friedensstifter sein. Wir wollen das Gute in die Welt bringen. Wir wollen Gutes sehen und Frieden sehen, weil dann auch Frieden und Gutes rauskommt bei der Ernte. Ja, wir wollen was bewirken. Also, hilf uns, immer wieder demütig zu sein, auch vor unserem Nächsten, so dass wir unsere Brüder lieben und nicht verachten oder meiden. Schenk du Frieden, ja. Zumindest Frieden für unsere Seelen, so dass wir alle eins auf dich gerichtet sind und dich loben und preisen und ehren und einfach auch erkennen, dass du Früchte hast durch uns. Ja. Ich danke dir. Amen.
Lassen wir ein bisschen Zeit nehmen zu gehen.